Spoilerfabrik.
Close your eyes.
Someone is killing Jedi.
Star Wars. The Acolyte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von der Spoilerfabrik, einem Digitech Spoiler Podcast. Und wie ihr es am Intro sicher schon gemerkt habt, am ganz neuen, brandneuen Intro steht in dieser Staffel eine neue Star Wars Serie im Fokus, nämlich The Acolyte. Ich bin Luca Fontana und zusammen mit mir besprechen werden das zum einen der stolze Besitzer von einem Bo-Katan-Helm, der Patrick Vogt.
Genau, hallo miteinander.
Und unser Spielzeugpapst, der Ramon Schneider.
Hallo miteinander.
Ja, The Acolyte ist letzten Mittwoch auf Disney Plus mit einer Doppelfolge gestartet. Wir werden darum auch mit einer Doppelfolge da starten, halt einfach zweimal quasi separat aufgenommen. Aber es kommen gerade beide Folgen gleichzeitig online auf dem Kanal. Und nachdem wird immer eine neue Folge pro Woche folgen, also immer an jedem Freitag kommt eine neue Folge, weil am Mittwoch vorher kommt The Acolyte und dann haben wir noch zwei Tage Zeit, um zur Serie zu schauen und am Freitag hoffentlich da bei uns einzuschalten und mit uns die Serie oder die Folge nochmal durchgehen, weil für die, die neu sind, nochmal ganz kurz, wir machen da keinen Serientipp. Das heisst, wir können nicht die Serie besprechen, ohne zu spoilern. Ganz im Gegenteil, wir spoilern, dass es klopft und tätscht. Wir gehen wirklich Szene für Szene durch, analysieren sie, besprechen sie, machen Theorien und Analysen und so weiter und so fort. Geben da interessante Hintergründe. Also es ist vollgepackt, aber es wird gespoilert. Von dem her schaut für die Serie oder schaut einmal die Folge vorher und dann schaltet ihr da ein. Ja, und bevor ich jetzt aber da loslege direkt mit der ersten Folge, ich habe da ganz zwei brandneue Kollegen. Wir haben noch nie zusammen Podcasts. Das ist ja unsere gemeinsame Premiere. Patrick, erzähl mal, wie bist du zu Star Wars? Was ist dein Verhältnis zu Star Wars?
Das hat die Macht so Wellen. Ich bin 1977 auf die Welt gekommen. Episode 4, A New Hope, ist 1977 ins Kino gekommen. Man mag sich denken, das war irgendwie vorgespurt. Bin dementsprechend auch natürlich ein glühender Verehrer und Anhänger von der Original, ich sage dem jetzt einfach Originaltrilogie, 4 bis 6. Und alles, was später kam, ist ja doch relativ so, da bin ich dann halt irgendwie schon erwachsen gewesen, habe das ganze Star Wars-Zeug eine Zeit lang auch ein bisschen aus den Augen verloren. Episode 1 bis 3 habe ich beim ersten Mal schauen, furchtbar gefunden, einfach auch so von der Machart und so. Und auch sonst an den Haaren herbeizogen. Dann das ganze Clone Wars und Rebels-Zeugs habe ich irgendwie links liegen lassen, weil das sind ja einfach irgendwie Trickfilme gewesen. Bis ich den Luca kennengelernt habe, bis ich dich kennengelernt habe. Und du hast mir da verloschen gemeinten Funken quasi wieder angezündet. Und seither bin ich da wieder voll im Spiel. Ich bin auch am Bücher lesen auf deine Tipps und so. Also ich schnauf Star Wars mittlerweile.
Siehst du nur, ja. Ich habe viele Artikel auch gemacht, glaube ich, mehr oder weniger inspiriert auch von dir oder von anderen Leuten, die mich gefragt haben, ja, was muss ich denn schauen, um daraus zu kommen? Weil ich habe ja immer die Star Wars-Besprechungen gemacht, die tiefen Analysen von The Mandalorian. Mit dem hat es, glaube ich, angefangen. Und dann haben die Leute gesagt, woher weisst du das alles? Was muss ich gesehen haben, damit ich da auch draus komme? Und irgendwie hast du mich das, glaube ich, auch gefragt, auf Bücher bezogen. Und so sind mir dann die Artikel in den Sinn gekommen. Ja, ich könnte ja mal wirklich ganz so genau Guidelines machen. Und ganz an denen genau haltest du dich jetzt, glaube ich.
Voll. Das ist mein Verderben. Danke vielmals.
Ja, und Ramon, du kennst dich mit Spielzeug aus. Und ich glaube, Spielzeug ist so ziemlich die Haupteinnahmequelle von Star Wars überhaupt, mit dem ganzen Franchising. Was ist so dein Verhältnis zu Star Wars?
Hey, ich glaube, im Vergleich zu euch bin ich eher so ein bisschen casual. Nein, also ich habe, hey, ja, logisch, als ich jünger war, bin ich halt auch die älteren Filme gesehen, aber irgendwie nie so gross tief im Star Wars-Universum drin gewesen. Und hey, ich glaube, es im Fall erst so seit ein paar Jahren, wo es dann so mit Disney Plus auch die verschiedenen Serien gebracht haben, dort habe ich dann so ein bisschen das ganze Universum gefunden. Und hey, eben, ich habe einfach all die Serien gesehen, ich habe alle Filme gesehen, aber ich bin jetzt da nicht so im Lore drin und bin Bücher lesen oder verfolge das aus noch irgendwelche Sachen nebenbei. Ich bin wirklich so ein bisschen klassisch konsumiert da, wo rauskommt und habe Freude daran.
Also du wirst uns quasi können sagen, ob The Acolyte für den casual Star Wars Viewer etwas taugt oder nicht.
Hey, definitiv. Und ich glaube es auch, ich sehe es ein bisschen mit einem neutraleren Blick als er, wo halt so völlig in dem Fanboy-Game drin sind.
Siehst du, darum haben wir da so eine schöne ausgewogene Runde zusammengebracht. Und ja, ich würde sagen, wir steigen mal einfach direkt ein mit der ersten Folge, mit dem Namen «Verloren gefunden», zumindest auf Deutsch. Ich habe jetzt das Original, das ist wahrscheinlich «Last Found» oder so. «Last and Found».
Exakt. Exakt.
Exakt. Die Regie hat Leslie Headland geführt. Sie ist auch die Showrunnerin und überhaupt ein bisschen die hinter der ganzen Serie steht, wo die gestemmt hat, wo sie mitgeschrieben hat und so weiter. Sie ist so ein bisschen der Kopf hinter der Serie. Und in dieser ersten Folge, um was geht es, ganz kurz zusammengefasst, das ist natürlich die Anfangsgeschichte, fängt an. Eine Jedi-Meisterin wird ermordet. Von wem, weiss man noch nicht. Oder das findet man im Verlauf dieser Folge raus. Der Orden aber verdächtigt den früheren Padawan, der ihre Jedi-Ausbildung vor Jahren abgebrochen hat. Darum würde ich sagen, habe ich nicht etwas vergessen. Nein. Ich glaube nicht. Das ist etwa das, was in der ersten Folge passiert. Generell, so ein bisschen mein erster Eindruck war, hey, fantastischer Einstieg für mich. Vor allem frisch, unverbraucht Star Wars, wie man es halt noch nie gesehen hat, weil es eine Epoche oder eine Ära abdeckt, die bis jetzt nur in Büchern und Comics abdeckt wurde. Über das werden wir noch ganz viel reden. Und ich glaube aber vor allem so in Serienmaterial oder in Live-Action-Material ist das einfach etwas, was man noch nicht oft gesehen hat. Man sieht es auch an diesen Trachten, an diesen Roben von der Jedi. Es ist unverbraucht, es ist glänzend und im goldenen Zeitalter und so weiter. Und ja, für mich als Geek, ich habe die Bücher gelesen, oder nicht alle, aber ich habe einen rechten Teil von diesen High Republic-Büchern gelesen. Also es ist für mich wirklich so ein voll Fanboy-mäßig. So, jetzt sehe ich das in real, schau da, Live-Action, so sieht es aus. Und ich habe mega Freude gehabt an dieser ersten Folge. Ramon, du als neutraler Viewer, kannst du dich da anstecken an dieser Euphorie, oder?
Ja, also nein, ich sage mal so, ich habe sie cool gefunden, ich habe sie schön gefunden, aber ich bin jetzt halt eben, weil ich kenne nicht wirklich Geschichte dahinter, was dort in der High Republic passiert ist, ich habe keinen Bezug dazu. Und von dem her habe ich jetzt eigentlich so die erste Folge, hey, recht angenehm gefunden. Es hat so eine gute, also es hat so ein Grundsetting gegeben, es hat so ein Verständnis von den verschiedenen Charaktere entwickelt und von dem her, es war so ein angenehmer, guter Start gewesen, aber jetzt nicht etwas, wo ich haben sagen, boah, hey, krass, es hat mich voll reingezogen. Das ist nicht passiert.
Patrick, bei dir?
Also ich bin natürlich mit dem Einstieg bin ich gerade voll dabei gewesen. Ich weiss nicht, es gibt ja gerade einen grossen Kampf, da gehen wir ja dann nachher noch drauf ein. Habe ich super gefunden, rasend. Und dann ist es sehr schnell wieder abgeflacht. Dann hat es so zwei, drei so Momente gegeben. Also es ist so, das Tempo ist mega... Zuerst von 0 auf 180, dann runter auf irgendwie 60, dann bleibt es dort, plätschert vor sich an, dann gehen wir wieder auf 120, wieder runter, wieder rauf. Also es ist so ein bisschen inkonsistent, habe ich gefunden, das Verzähltempo. Aber es ist sicher eine Auftaktfolge gewesen, wo man schon neugierig gemacht wird, was da als nächstes passiert. Also man ist relativ schnell in dieser ganzen Geschichte drin. Wunderschöne Settings halt wieder. Tut sich Leslie Headland ganz in Star Wars Tradition, halten sie sich dran. Tolle neue Wesen und Gestalten. Ich habe Cantina-Vibes gerade in den ersten paar Minuten. Sie sorgt schon dafür, dass man sich, jetzt sage ich als Fanboy, dass man sich kann wohlfühlen kann. Jedi, das High Empire, oder wie das heisst, wo du gesagt hast, wo sich das Ganze abspielt, muss ich mich noch ein bisschen eingraufen. Jedi sind so ein bisschen Cocky Bastards-Vibe, versprühen sie in meinen Augen. Ihre Kleider sollen schön sein, finde ich irgendwie so, naja, so ein bisschen künstlich, dunkt es mich. Aber also ist jetzt nicht irgendetwas, wegen dem ich würde abschalten.
Das ist grad, ich nehme das gerade mal als Stichwort auf, also die High Republic Ära. Das ist jetzt wirklich etwas, wo wahrscheinlich für viele der erste, die Serie wird für viele der erste Berührungspunkt sein mit der High Republic Era, weil ich nehme mal nicht an, dass Bücher und Comics mega verbreitet sind oder dass mega viele Leute das gelesen haben. Die High Republic Era, ich versuche das mal ein bisschen historisch einzuordnen, die fängt etwa 500 Jahre vor dem Film an. Wenn ich vor dem Film rede, dann meine ich einfach Episode 1. Also ich gehe jetzt da nicht BBY, Battle Before Javin und so weiter machen, sondern 500 Jahre vor dem Film heisst einfach 500 Jahre vor Episode 1. Und The Acolyte selber, die Serie, die wir hier schauen, die spielt 100 Jahre vor dem Film. Und was sie eben so besonders macht, ist eben tatsächlich, dass die Ära, die Hohe Republik, sie floriert. Die Republik, die Galaxis, ist quasi fast bis an den äußersten Rand, bis auf Tatooine hinten, bis überall erschlossen, mehr oder weniger von der Hohen Republik. Sie verbreitet Wohlstand, sie verbreitet Ordnung, sie verbreitet Demokratie. Es ist wirklich so ihr goldenes Zeitalter und mit ihr zusammen auch das goldene Zeitalter von der Jedi. Die Jedi gehören zu dem Zeitpunkt nicht offiziell zu der Republik, beziehungsweise es ist immer ein bisschen so eine Frage, haben die Jedi je zu der Republik gehört oder nicht? Das ist nachher in den Prequels, würde ich eher sagen, ja, schon irgendwie Teil davon. Da, zu dieser Ära, sind sie wirklich Verbündete mehr von der Republik und nicht Teil von der Republik. Und sie sind auch ganz, ganz wichtig bei der Erschliessung von dieser Galaxie. Die Geschichte, die man in den Büchern und in den Comics liest, die fängt etwa sogar 250 Jahre vor dem Film an, also eigentlich ein bisschen vor, recht weit vor The Acolyte. Und sie fängt dort mit der Starlight Beacon an, mit der sogenannten. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, das pure Gegenteil vom Todesstern. Also quasi ein Bastion, eine Festung von der Jedi, aber eine gute Festung. Also eine Festung vom Licht, von der Hoffnung. Nicht eine, die andere Planeten zerstören, sondern eine, die Frieden und Ordnung eben bis auch in die äußerste Randgebiete der Galaxie bringt. Und spannend ist, dass Disney die High Republic-Ära, eigentlich ein bisschen wie so das MCU, in drei Phasen erzählt. Also 2000, im Jahr 2000 sind die ersten Bücher rausgekommen und man hat immer gesagt, es wird drei Phasen geben. Phase 1 ist die, wo ich bis jetzt mehr oder weniger fast alles gelesen habe und mich am besten drei auskennen, schon vom Schiff aus, ohne dass ich noch recherchieren muss. Die Phase 1, die fängt eben mit dem Bau von der Starlight Beacon an und hört quasi mit dem grossen Endkampf auf gegen die Nihil. Das sind so Weltraum-Wikinger, kann man sich vorstellen, mit einer gefährlichen Waffe. Phase 2 ist dann so ein bisschen wie die Prequels von Disney oder die Version von den Prequels. Also ist wie dann die Vorgeschichte von Phase 1, die geht dann noch weiter zurück in die High Republic Era. Die geht dann wirklich bis fast am Anfang von der High Republic Era. Und Phase 3, die knüpft dann wieder an Phase 1 an. Die geht dann wieder in die Gegenwart quasi von der Disney-Bücher, von den Disney-Büchern und erzählt, wie es weitergeht. Ja, und da ist man noch dran. Also die Phase 3 von den Büchern und Comics ist noch nicht fertig erzählt. Man weiß noch nicht genau, wo es dort angeht. Wobei das Ende selber, das ist ja dann eigentlich The Acolyte oder müsste The Acolyte sein, weil The Acolyte spielt 100 Jahre vorher von dem Film und das ist eigentlich auch der Endpunkt von der Hohen Republik. Also The Acolyte soll darum quasi uns sagen, warum ist jetzt die Republik und jede Orden gleichzeitig, wie ist das möglich, dass die gleichzeitig quasi auf dem Höhepunkt sind von ihrer Macht und gleichzeitig am Rande von ihrem Untergang? Oder wie hat das Ganze angefangen? Und ja, eben, der Planet Ueda, das ist der erste Planet, den wir kennenlernen. Also wir steigen jetzt mal ein, wirklich in die Folge. Creature Design. Ja, hau rein.
Darf ich noch schnell einen Einschub machen? Ja, was soll das am Anfang? Schrift ist kein Lauftext, was soll das? ist einfach so eine Tafel da. Ich kann alles schön lesen. Sie flieht nicht nach hinten zurück. Was ist das?
Das ist ja Star Wars.
Ich kann sogar easy jetzt alles aufschreiben, den ganzen Text. Soll ich den schnell?
Hast du dir notiert?
Ja, sicher. Dann schnell lesen.
Ja, komm, lies
damit,
schnell vor.
Damit unsere Zuhörenden auch. Aha. 100 Jahre vor dem Aufstieg des Imperiums herrscht eine Zeit des Friedens. Der Orden der Jedi und die Galaktische Republik gedeihen seit Jahrhunderten ohne Krieg. Doch in den dunklen Ecken der Galaxis lernen einige wenige im Geheimen die Macht zu nutzen. Eine von ihnen, eine einsame Attentäterin, riskiert jedoch, entdeckt zu werden, um Rache zu üben.
Mhm. Du hast jetzt eigentlich damit auch geoutet, dass du die Serie auf Deutsch schaust, oder?
Nein. Das habe ich einfach, übersetzt. Also ich habe jetzt auch manchmal, wenn ich mir Notizen gemacht habe, Zitate sind auf Englisch, manchmal habe ich einfach auf Deutsch oder Mundart übersetzt für den Podcast. Aber den Text habe ich jetzt einfach schnell für Deutsch. Halt. Mhm. Aber ich schaue es im Originalton. Ich schaue alles im Originalton, Ramon.
Okay,
cool.
Chill.
Ja. Ja, eben, die Attentäterin, die ist dort auf dem Planet, auf Ueda, und sie sucht einen Jedi. Und ich habe das schon mal mega, für mich ist schon mal mega erfrischend gewesen, einfach wie sie angeht zu einem von diesen Einwohnern. Es ist alles ein bisschen so feudalisches, für mich ein bisschen so feudal Japan vom Stil her gewesen. Wie du schon gesagt hast, Patrick, Creature Design, Set Design, wunderbar. Die Serie hat auch das zweithöchste Budget, das eine Star Wars Serie jemals bekommen hat, 180 Millionen. Ich finde, die sieht man, vor allem mit den Sets, vor allem mit den detaillierten Kostümen. Und für mich war es einfach erfrischend, wie sie fragt, wo ist der Jedi? Und der andere zeigt irgendwo an, weil bis jetzt irgendwie die letzten 5, 6, 7 Jahre Star Wars Content, den wir bekommen haben, sind die Jedis immer irgendwie verfolgt gewesen, fast ausgerottet oder irgendwie. Also es ist nicht normal, dass man einfach nach einem Jedi fragt. Und das ist einfach das, was halt die High Republic Era ausmacht. Jedis sind überall, Jedis sind das Normalste, was es gibt, und sie sind einfach verdammt mächtig. Und genau das sieht man dann gerade sofort in dieser Kantina. Die Attentäterin, die geht zu der Meisterin Indara, gespielt von der legendären Carrie Ann Moss, die wir schon aus The Matrix kennt. Hast du das gewusst, Ramon?
Hey, also kurz als Einschub, gerade schon zum dem. Ey, es hat mich so verwirrt. ich habe da mit dieser Serie angefangen, die Acolyte. Und nachher eben, bist du in dieser Kantine rein, dann kommt die Attentäterin und dann hockt einfach Trinity dort. Und wo sie dann angefangen hat zu reden, ich meine, ich bin so im Matrix-Modus drin. Und es hat mich so dermaßen verwirrt. Und dann ist ja dann nachher so ein richtig epischer Kampf losgegangen. Sie haben gegeneinander halt, ja, eben die Attentäterin ist mit dem Messer gekommen, auf sie geworfen. Und Trinity, die Carrie Ann Moss, hat sich dann verteidigt, ist dann ja aber, um jetzt schon sagen, daran gestorben. Und ich hatte dann sagen, hey, zum Glück. Also, ich meine, obwohl ich die Schauspielerin mega mag, aber hey, wenn jetzt die länger in dieser Serie vorkommt, ich glaube, das hat mich so zu stark an Matrix gehalten, dass ich es irgendwie schön finde, dass jetzt die schon gestorben ist in der ersten Folge.
Teilweise sogar mit dem gleichen Duktus, wo die Attentäterin kommt und sagt, bist du jede Meisterin in Dara oder irgendwie, hey, du, greif mich an. Und sie nur so, yes, my child.
Ja, oh. Ja, gell? Also, so wie sie sagt, das hat genau gleich getönt wie Matrix. Ich meine, es hat mich so verwirrt.
Aber ja, der Kampf selber, der ist fantastisch. Der ist grandios, ich finde auch mega geil, wie sie sofort da ein Stilmittel etabliert, quasi ein Stilmittel etabliert, wo die High Republic Jedi von der Prequel Jedi abhebt. Und das ist Martial Arts. Also, ganz Jedi geil. Der Yoda sagt ja in Episode 5 zum Luke, Jedi benutzt ihr Lichtschwert oder ihre Macht nie zum Angriff, sondern immer nur zur Verteidigung. Und die Meisterin Indara verkörpert das 100%, weil offenbar hat die Attentäterin, sie sagt ja, eine offene Rechnung mit der Indara. Also irgendetwas ist da los. Die Indara aber zuerst checkt nicht wirklich, wer da die Attentäterin ist und um was es könnte gehen. Und was auch noch auffällt, ist, die Attentäterin will, dass Jedi sie zuerst angreift. Und quasi nicht den Kampf auslöst, sondern ja, also, greif mich an. Und die Indara sagt, ich greife keine Unbewaffneten an. Und dann geht halt aber nachher, weil die anderen mit eingreifen, geht der Kampf gleich los. Und ja, eben, wie sie so, also, ich finde Cablework, du siehst so der chinesische oder der chinesische Martial Arts Einfluss einfach in dem Kampf. So.
Ja, was sie so durch die Gegend fliegen und so die Stege darauf juckt, das ist wirklich wie so die alte
Crouching Tiger, Martial Arts. Hidden Dragon ist so das Erste, was mir durch den Kopf ist. Und auch so fantastisch, so die minimalen Abwehrbewegungen von der Indira. Weil die andere konnte dann schon voll Hahn sich angreifen und sie weicht einfach immer so, einfach so ganz das Nötigste aus. Das war sehr, sehr, sehr eindrucksvoll gewesen. Und bis sie das Lichtschwert einsetzt, geht es ja auch noch einen Moment. Also eben, das kommt ja dann später irgendwann auch mal noch, dass man das Lichtschwert wirklich einfach nicht zieht, wenn es nicht nötig ist. Und dort nimmt sie es ja auch nur für, um die Messer abwehren, wo die Attentäterin, wo man bis dann nicht weiss, wie sie heisst. Sie heisst May.
genau.
Nach ihrer Rüge.
Dort hat man ja ein bisschen im Trailer ein bisschen ein Mystery daraus gemacht, wer die May ist. Und das Mystery wird ja da in dieser Folge dann recht schnell aufgelöst.
was ich ein bisschen komisch, enttäuschend gefunden habe, ja, natürlich, sie lenkt die Indira ab und steckt ihr dann das Messerli in die Brust. Aber Also irgendwie, es geht ein bisschen saumässig schnell, um so eine jede Meisterin abmurksen. Das habe ich so ein bisschen... ist irgendwie ja, halt nicht so ganz stimmig. Aber man weiß auch nicht so genau. Sie hat dann auch feinsäuberlich die Messer wieder zurückgeholt, die noch ganz gewesen sind. Ich weiss nicht, hat sie etwas mit diesen Messern auf sich? Also, ja.
Ja, und das Lichtschwert aber liegen lassen. Du hast zuerst genau. Aber noch einen Shot gehabt, ganz einen speziellen Shot, wo sie versucht, im Kampf den Indara das Lichtschwert abzunehmen. Mhm.
Genau.
Aber dann am Schluss lässt sie es gleich wieder liegen.
Voll. Ja, aber das heisst eben auch, dass sie ist nicht interessiert, um das Lichtschwert zu klauen, sondern sie hat sie einfach entwaffnen, dass sie nicht hätte verteidigen können, denke ich.
Das kann auch sein. Ich habe mich eben auch noch gefragt, ob das ein Sith... Bei der Sith gibt es eigentlich... ich bin auch schon gefragt worden, warum haben alle möglichen Farben von ihren Lichtschwertern und bei der Sith ist es immer rot. Und bei der Sith ist es so eigentlich, es gibt Stories, wo quasi zum einen Sith werden, musst einem Jedi das Lichtschwert abnehmen und dann quasi deinen Willen auf seinem Kristall. Der Kristall, das ist ein bisschen so wie so die Macht sucht, der Kristall sucht. Das ist wie bei Harry Potter mit dem Zauberstab. Ja. Die Macht und der Kristall, der sucht sich seinen Träger oder seine Trägerin aus. Und je nachdem, ob überhaupt ein Kristall einen aussucht oder nicht, ist auch Bestandteil von der Jedi-Aufnahmeprüfung. Mhm. Wenn ein Kristall dich ausgesucht hat, dann erst kannst du ein Padawan werden, wo dann ein Jedi-Ritter später werden. Und wenn nicht, dann heisst das, die Macht hat dich quasi doch nicht als Jedi-Aspirant ausgewählt. Und bei der Sith ist das quasi ähnlich. Sie müssen einem Jedi ein Lichtschwert abnehmen und dann ihren Willen einem Kristall aufzwingen und ihn quasi damit zum Blüten bringen. Man nennt das dann Ausblüten und das ist dann halt nimmt die Farbe rot an. Das heisst, Jedi werden nie rote Lichtschwerter haben, weil das ist nur, wenn du deinen Willen im Kristall aufzwingst. Ja. Und das ist eigentlich genau nicht die Idee.
Drum. Aber du musst als Sith musst du einem Jedi das Lichtschwert klauen, wenn er noch lebt. Du darfst nicht eigentlich nachher looten, wenn der Jedi schon tot ist.
Gell, das gilt nicht. Das ist dann nicht. Ich habe mich gefragt, ob es das ist, aber eben, weil es ja eben, entweder das, was du sagst, Ramon, oder vielleicht steckt doch etwas anderes dahinter, aber es ist auch etwas Spezielles, das mit dem Lichtschwert war.
Mir ist noch, bevor der Kampf anfängt, eben die Mech kommt ja an den Tisch, wo die Indira ist und geht so in Kampfposition und sagt «Attack me». Und Indira sagt ja dann, jede greifen keine Unbewaffneten an. Und dann sagt ja die Mech, doch, das machen dir.
Stimmt.
So, irgendwas ist gesehen mal.
Irgendwo.
Ja,
also in den ersten 5 Minuten merkt man das. Bekommt man schon einiges mit, wenn man dabei ist. Ja. Und der Auftritt von der Carrie Ann Moss ist auch nach 5 Minuten dann auch schon wieder vorbei. Und gross angezeigt im Trailer. Aber sie wird sicher noch mal kommen in Flashbacks. Das würde ich jetzt auch schon mal an dieser Stelle vorausschicken, spoilern.
Hat man ja auch im Trailer schon gesehen, dass da noch mehr Szenen mit ihr rum sind. Ja. Also es muss fast schon sein. Aber es ist auch so ein beliebtes Stilmittel, wenn man einmal gerade in der ersten Szene einen von den grossen Namen-Actors tötet, um quasi etablieren, da in dieser Serie kann alles passieren. Selbst Carrie Ann Moss kann in der ersten Szene sofort sterben. Wenn die sterben kann, dann ist alles möglich.
Oder es ist halt auch einfach so ein bisschen zu gewollt, so ein bisschen Game of Thrones-mäßig, ja, mit den jetzt halt Top-Charaktere einfach schon mal sterben lassen. Weiß nicht. Oder?
Also, du hättest gerne noch mehr Carrie. Nein, du hast gesagt, du hättest gerne weniger. Also,
nein, ich will jetzt nicht. Hey, keine Ahnung.
Ja. Du, wie gesagt, der Fight endet halt. Ja, Dindara ist tot. May hat ihre Rache bekommen, was auch immer. Und dann wechseln wir halt zu der anderen May. Oder eben, da wird das Geheimnis sehr schnell aufgelöst, dass da noch eine zweite rum ist, wo eben nicht May ist, aber genau aussieht wie sie. Und sie ist auf einem Schiff, auf einem Handelsschiff oder Cargo-Transporter von der Handelsföderation. So.
Genau.
Und dort ist sie quasi Bordingenieurin oder wie es im Star Wars-Universum heisst, ein Mac-Neck. Und ich habe das noch einen schönen Callback zu den Prequels gefunden, also zu Episode 1 und 3. Die, wie heisst das? Das sind, glaube ich, Neimodianer, wenn ich es jetzt nicht völlig falsch nehme. Die, wo halt die Handelsföderation, die fischartige, mit französischem Akzent redende Viecher. Und sie sind immer noch herrlich unsympathisch. Die anderen zwei sind draussen die Hülle am Reparieren. Obwohl es theoretisch eigentlich per Dekret sollten ja Asteroiden machen. Das sieht man dann in Episode 1 mit R2-D2, wo draussen Hülle kaputt ist von ihrem Schiff, das abhaut. Und darum gehen nicht Menschen normalerweise. Aber die Handelsföderation, das kümmert sich das nicht so. Und dann kommt eine kurze Szene mit dem Feuer.
Genau.
Im Vakuum.
Vom aber ich glaube, die Szene ist auch einfach nur so ein bisschen da, um zu zeigen, was sie macht, wer sie ist. Und zum glaube auch eher seinen kleinen Droiden mal ein bisschen ins Spiel bringen. Da eher seinen, keine Ahnung, Handheld-Droid, den sie in der Hasentasche hat.
Liebe ich schon. Pip-Boy. Der Pip, Schweizer Sackmesser unter den Droiden. Sie kann mit dem Feuerlöschen schweissen, aus den Zellen ausbrechen, medizinische Behandlung machen. Yes!
Alles. Der MacGyver wäre stolz auf sie.
Genau. Und während er auf der Aussenhülle schnell ein Feuerchen ausbricht und sie so einen halben Backflash hat von irgendetwas, wo mal irgendwo passiert ist und Feuer irgendjemand kaputt gemacht hat, oder so alles ein bisschen andeutet, erfahren wir noch ihren Namen. Sie ist Osha. Und das habe ich im Nachhinein gelesen. Osha ist, glaube ich, aus dem Hindu oder Indisch oder irgendeiner Sprache, heisst das Licht oder Funke. Und Mei ist auch wieder in einer anderen Sprache, heisst Dunkelheit oder so etwas. Oder eher etwas. Also wir haben da die Dualität zwischen Licht und Dunkel, Yin und Yang, schon in den Namen eigentlich etabliert, zwischen diesen beiden Zwillingen. Und in dieser Szene kommt noch schnell ein kleiner Fan-Geek-Moment für mich. Man sieht einen Jedi-Vektor in Live-Action. Das sind die, Das sind die, der kleine Starfighter, den man sieht, wo zu dem Schiff kommt. Das sind in den Büchern heissen die Jedi-Vektoren und das sind einfach absolut verdammt geile kleine Sternenjäger, die eben nur Jedi benutzen, die gemacht sind, um mit der Jedi in Harmonie, mit der Macht, die sind ultra wendig, ultra schnell, ultra alles und in den Büchern sind das einfach verdammt geile Dinger und wo ich die gesehen habe in Live-Action, ich so von Jedi-Vektor, geil, Arsch!
Wo die einfahren, sind ja die Neimodianer sind ja auch richtig angepisst. Also der Schmeister, der mutmaßlich auf dem Schiff, so, Jedi, was ist jetzt mit denen los? Und was ich mich ja dort gefragt habe, Osha und ihren Kollegen, die müssen draussen den Schild reparieren. Und innen, wo sie noch drin sind, sagt sie noch, wieso muss man den Schild reparieren? Die brauchen sie ja nie. Aber der Touchmeister ist ja wirklich so, sagt ja dann, was ist los, ich brauche den Schild. Also irgendwie haben die ganzen, also es wird ja, kommt ja nachher nicht mehr zum Spruch, also ob jetzt das irgendwie wertvolle Fracht war oder was da irgendwie los ist.
Ja, irgendwie, entweder das oder er hat gewusst, jede kommen und hat einfach nicht viele die aufs Schiff lassen.
Wahrscheinlich.
Weil die Neimodianer und Jedi einfach so noch nie auf der gleichen Bühne hatten. Und die Jedi kommen dann aber trotzdem, betreten das Schiff und wir lernen eben die Cockery, die zwei, gerade mal an. Wir lernen gerade mal zwei kennen, den Yord, genau. Den Yord Pandar und sein Padawan, Tassi Loa. Und vielleicht noch, also ich nehme mal an, euch ist aufgefallen, die Roben sehen irgendwie anders aus, als wir uns gewohnt sind. Und das ist auch eine High Republic-Ära-Spezialität. Wir haben ja vorher gesagt, die Jedi sind auf dem hohen Punkt. Sie sind nie mächtiger und zahlreicher gewesen in der Geschichte der Galaxis überhaupt. Also das ist so. Und das spiegelt sich auch in ihren Trachten wieder. Der George Lucas damals, wo er die Jedi konzipiert hat, er hat sich mehr an Samurai orientiert. Überhaupt viel in Star Wars ist an Samurai orientiert. Das Lichtschwert von der Jedi ist auch ein bisschen so das Äquivalent zu einem Katana gewesen, oder? Wo man mit zwei Händen hebt und nicht mit so klassisch mittelalterlich mit einer Hand fechtend, oder? Sondern es ist wirklich so. Und auch halt ihre ganze Robe alles. Das erinnert sehr an Samurai. In der High Republic-Ära hingegen haben die das konzipiert haben, wo die neue Ära erschaffen haben, haben gesagt, wir orientieren uns Jedi mehr so an die Ritter der Tafelrunde. Haben sie gesagt. Also wir sind in der goldenen Ära und Jedi sind da, um Licht und Hoffnung zu bringen. Und für uns sind Jedi dann ein bisschen so mehr Ritter. Und so sehen ihre Tracht auch aus. Also sie haben weniger Roben oder meistens, nicht immer, aber meistens haben sie eigentlich keine Roben, sondern Umhang an. Man sieht jetzt zum Beispiel diese zwei Jedi in dieser Szene sehr gut. Das sind ja eher so Capes, halt wie Ritter, und halt die, auch die Wams, Goldig und Weiss, das sind so die Farben, die einfach sollen optisch irgendwie jede von dieser Zeit ein bisschen unterscheiden. Und wenn sie dann halt doch mal ihre braune Robe haben, das sehen wir dann später in der Folge, das ist dann quasi so Ausseinsatz- oder Missionsrobe. Das, was, wenn sie mehr Weiss angelegt sind, das ist so festlich und zeremoniell und zum zeigen, wir sind nicht da zum Kämpfen, wir erwarten keinen Kampf, wir sind in einer diplomatischen Mission oder was weiß ich. Und wenn sie ihre braune Robe anhaben, aber halt immer noch mit dem goldenen Wams drunter, dann ist das mehr so, hey, das ist eine Aussenmission und da könnte es zu Kämpfen kommen, da könnte etwas passieren, das ist so ein bisschen der Kleidercode von der Jedi dieser Zeit.
Durchaus ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Und, aber kommt man schon rein. Das mit den Samurai, das ist mir aufgefallen bei den Attentätern, bei der Mei. Gerade bei ihrer ersten Einstellung. Das, was sie so anhat, so der Wams oder das oben Rüstungs-like, das sieht sehr nach Samurai aus. Ich meine, gerade letzte Shogun geschaut, da siehst du dann die ganze Zeit so Sachen, die so aussehen, so mit Bambusstangen, dünnen. Das ist, sieht man bei ihr gut.
Ja, voll. Und ja, wir erfahren in dieser Szene Wichtiges über die Osha, beziehungsweise warum sind die beiden Jedi überhaupt dort? Sie wollen die Osha in Gewahrsam nehmen, weil der Tod von der Meisterin Indara, der wird eben ihre in die Schuhe geleitet, oder man vermutet sie. Dahinter der Osha ist nämlich einmal früher ein Jedi gewesen, oder beziehungsweise in der Jedi-Ausbildung, hat die Ausbildung dann aber abgebrochen und sich von der Jedi abgewandt. Laut Osha ihre eigene Entscheidung. Der Yor sagt aber, du könntest ein Motiv haben, weil die Indara hat offenbar sehr zugestimmt, dass sie ihre Ausbildung abbricht, weil sie mit ihrer Wunde aus der Vergangenheit, mit der Trauer um den Verlust von ihrer Familie nicht klargekommen ist und das halt, wie man dann später in den Prequels sieht, mit dem Anakin ein Pfad zu der dunklen Seite der Macht ist. Und ja, sie vermutet oder sie verdächtigt, dass Osha halt immer noch einen Groll gegen Indara hat und sie darum umgebracht hat. Und Osha sagt in dem Moment meiner Meinung nach sehr, sehr einleuchtend, hey, ich habe meine Ausbildung nicht einmal abgeschlossen. Habt ihr das Gefühl, ich könne jede Meisterin ermorden? Und ja, tut nichts zur Sache. Sie wird trotzdem eingesackt und auf dem Gefangenentransporter gebracht.
Es gibt halt auch ein Augenzeug. Der Barbetreiber von Ueda, der den ganzen Kampf mitverfolgt ist und der verschont worden ist von der Mei, weil er ein kleines Kind am Bein hatte. Mhm. So sieht es auch mal aus. Aber er ist verschont worden und er kennt sie dann halt wieder.
Mhm. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hat man ja eigentlich schon gemerkt, dass es irgendwie nicht sie kann sein, sondern dass es jemand anders war. Und in dem Moment habe ich im ersten ja, also wirklich so, mein erster Gedanke war, da ist irgendwie vielleicht jemand, der so Gestaltenwandler ist. Oder jemand, der sich in sie hat können verwandeln konnte, im Aussehen und dann darum den Attentat gemacht hat, um es eigentlich auf sie halt abzuwälzen. Das war so ein bisschen mein erster Gedanke.
Okay, das sollte natürlich auch noch sein können. Das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Für mich ist irgendwie klar gewesen, ja, das sind zwei, in dem Fall Zwillinge, die Dualität. Man sieht es, es ist für mich irgendwie auch so gewesen, man sieht es im Logo von The Acolyte, das O, das ist ja eigentlich auch so, es sind wie so zwei O's oder ein bisschen wie so eine Sonnenfinster, also so ein bisschen eclipse-mäßig, aber man kann es auch interpretieren als zwei Seiten vom gleichen Buchstaben. Und irgendwie habe ich schon dort das Gefühl gehabt, ja, so Dualität, das sind wahrscheinlich Zwillinge. Und das wird dann nachher später in der Folge auch bestätigt. Auf Coruscant selber begegnen wir zwei neue Charaktere. Meister Saul, gespielt vom Jae Jung. Oh, Jesus Gott.
Jetzt kommt dein Koreanisch.
Ja, jetzt kommt mein. Jetzt kommt mein super Koreanisch vor. Lee Jung-Jae. Sorry, Lee Jung-Jae. Kennen wir vor allem aus Squid Game, ist dort der Hauptdarsteller gewesen. Hat für diese Rolle offenbar extra Englisch gelernt. Man merkt es im O-Ton auch ein bisschen an seiner hölzernen Aussprache. Er tönt einmal wirklich ein bisschen so, als ob er redet, aber nicht genau versteht, was er selber sagt. Wenn ich es ganz böse ausdrücke. Aber ich finde, in seiner Mimik ist all die ganze Güte und Wärme, die es braucht, um seine Rolle spielen. Und er sagt, er vermittelt so viel über das und vor allem vermittelt er, dass er mega anders ist als irgendwie der ganze andere Jedi-Orden. Das hast ja du auch schon gesagt, Patrick, eben, die Jedi-Orden ist ein bisschen kacki, hat ein bisschen Stock im Arsch, fühlt sich ein bisschen gar gut und er ist irgendwie einer von den wenigen, der einmal ein bisschen Wärme und Mitgefühl ausstrahlt. Und
voll. Und er ist ja, glaube ich, auch recht gern bei den jungen Jedi. Am Anfang, du siehst ihn ja auch, wie er Kinder dort am Unterrichten ist und hat irgendwie halt noch den Bezug zu der OSHA, weil er ja früher auch der Ausbilder oder so von ihr war. Und ich glaube, er ist eher so ein bisschen der Lehrer als irgendwie der Ritter, habe ich das Gefühl.
Voll. Und er hat ja auch die Holos noch von seinen früheren Padawan, die er aufbewahrt. Genau. Jackie, sein jetziger... Ja, sorry.
Dort bei seinem ersten Auftritt habe ich zuerst auch einen Moment gemeint, es könnte irgendein Flashback sein. Weil sie machen irgendeine Meditationsübung. Er sagt der Padawan, der Younglings, sie sollen sich nicht auf ihre Augen verlassen. Die Augen können auch manchmal täuschen. Und dann fordern sie auf, was sie sehen, quasi innerlich. Und dann sagen sie, ich weiß nicht, Gleichgewicht, ein Ozean. Und ein POC-Mädchen, also ein dunkelhäutiges Mädchen, sagt dann eben, ich sehe Feuer. Mhm. Es breitet sich aus und es verschlingt alles. Und das ist dann so, wir wissen jetzt schon etwas über die Vorgeschichte von der OSHA. Ist jetzt das ein Flashback? Und dann merkst du, nein, wir sind in der Gegenwart. die Meisterin Vernestra heisst sie, glaube ich, der grüne Kopf. Mhm.
Ja.
Kommt rein und erzählt ihm eben von dem, was passiert ist, dass Indira getötet worden ist, beziehungsweise, dass man einen Verdächtigen hat. Eine ehemalige Padawan von ihm.
Genau. Und zwar die OSHA. Und der Meister Sol will sie darum zurückholen, weil er sagt, hey, ich habe sie ausgebildet. Wenn das tatsächlich wahr ist, wenn sie tatsächlich die Schuldig ist, ist das auch mein Fehler und ich möchte gerne gerade stehen für den Fehler und sie darum zurückholen. Und Vernestra übrigens ist eine Figur, die ich tatsächlich schon aus den Büchern kenne. Vernestra hat ihren ersten Auftritt in den Büchern etwa 100 Jahre vor The Acolyte. Dort ist sie eine 15-jährige Jedi-Ritterin, die jüngste Jedi-Ritterin, oder die jüngste, die die Prüfungen erfolgreich abgeleitet hat, in der Geschichte, bis dahin jedenfalls, bis zu dem Moment von der Jedi. Und sie ist, vor allem am Anfang ist sie in den Büchern sehr jugendlich, sehr draufgängerisch, sehr eigentlich lebensfroh. Da passiert auch etwas mit ihr. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil vielleicht hat jemand das Gefühl, hey, ich möchte gerne Bücher lesen und nicht alles gespoilert bekommen. Wenn ich von den Büchern anfange zu reden, würde ich immer versuchen, nur das Wichtigste daraus rauszunehmen, was wichtig ist, weil die Acolyte jedenfalls Vernestra macht. Dort schon ein bisschen eine Wandlung durch, aber so bierernst, wie sie jetzt 100 Jahre, also ihre Jahrras mit, offenbar ist sie in dem Fall etwa 145 zu dem Zeitpunkt in die Acolyte. Sie sagt ja auch, sie hat den Meister Sol schon als kleinen Junge gekannt. So. Früher bist du ganz schüch gewesen in diesem Alter. Also sie ist sehr alt, auch wenn sie nicht so alt aussieht. Und sie ist brutal bierernst. Also wirklich so, wir müssen da ein Exempel statuieren, wenn rauskommt, dass ein Jedi umbringt, dann ist das politisch super GAU, ein PR-Desaster, das müssen wir unterbinden. Und vor allem habe ich noch krass gefunden, wie sie sagt, ja wirklich so ein Exempel statuieren, so à la, wir sind Richter und Henker in einem. Yeah. Und das ist eigentlich überhaupt nicht der Jedi-Code. Oder zumindest die High Republic, die ich aus den Büchern kenne, ist überhaupt nicht so. Also man wird wahrscheinlich in dieser Phase 3 noch einiges gesehen passieren, wo ein Wandel auslöst bei der Jedi. Wo, ja.
Aber du sagst jetzt, sie ist, wie alt ist sie? 140? 145?
Müsste sie etwa sein. So
also die würden ja die würden easy alt, die Leute. also, und du hast jetzt auch gesagt, die Acolyte spielt eigentlich 100 Jahre vor Episode 1.
Ja.
Könnte man rein theoretisch irgendjemand sehen in der Acolyte, wo in der Episode 1 vorkommt, wo halt dort alt ist?
Der Yoda.
Der Yoda?
Der Meister Yoda ist zu dem 900. Er wird 900. er ist schon während der ganzen High Republic-Ära ist er schon Teil vom Jedi-Rat. Also ich erwarte schon fast im Verlauf dieser 8 Folgen ihn irgendwann einmal zu sehen, weil er ist de facto jetzt im Jedi-Rat. Der Yoda. Und es wäre für mich eine mega Enttäuschung, wenn sie die Chance würden verpassen, den Yoda in diese Reihe reinzubringen.
Ja, der kommt fix.
Ich habe auch immer gelesen, sie seien gefragt worden. Weil es gibt ja noch andere Star Wars Fans als mir. Aber sie haben es bestritten, dass der Yoda vorkommt. Aber man weiss ja auch, was man von so Sachen an kann halten. Ja, also es würde sich ja schon anbieten, wenigstens kurz den Yoda irgendwie mal schnell zu sehen. Und wenn es nur irgendwie, wenn sie beieinander hocken, wenn man ihn schnell sieht.
Irgendein Spruch was, abzugeben.
Was ich dort halt noch gefunden habe, ist, wo die Venestra und der Sol miteinander schwätzen wegen dem ganzen Fall, wegen dem Mord an Indira, wegen der Verdächtigen, einer ehemaligen Padawan, dass sie dort von politischen Gegnern schwätzen. Das ist doch alles in Minne. Mhm. Alle sind in Frieden und in Koexistenz miteinander. Aber es gibt scheinbar politische Gegner, wo, wenn sie das würden erfahren, würden sie es zu Ungunsten von der Jedi nutzen. Das ist also etwas, irgendwas.
Die House of Cards so of Jedi.
Irgendwie muss ja Episode 1 schon passieren. Im Fall in Episode 1 gibt es auch eine Szene, wo der Yoda, meint ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch sagt, wenn der Senat erfährt, dass ein Sith wieder da ist, ja, dass es wieder ein Sith hat, dann wird das auch politische Unruhe. Wir dürfen den Senat jetzt noch nicht darüber informieren, bis wir uns sicher sind. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eben mit dem Grund ist, warum es gibt ja noch die ganze Diskussion, ob man überhaupt, wie ist das möglich, dass in dieser Serie ein Sith vorkommt und Jedi davon erfahren und nachher in Episode 1 redet es davon, dass seit 1000 Jahren kein Sith mehr existiert. Ja. Also irgendwie ist der Wissenstransfer da nicht passiert oder in dem Fall schon. Oder wie wird sich das genau zeigen? Der Yoda sagt aber auch am Ende von Episode 1, und das ist immer mein Gegen-Counter-Argument, zum sagen, ja, so klar, unklar ist das doch nicht. Er sagt ja, Sith sind immer zwei, es ist immer ein Meister und ein Schüler. Und die Frage ist, haben wir jetzt den Meister oder den Schüler verwünscht mit dem Darth Maul? Und wenn der Yoda das weiß und quasi so davon redet, ja, sie sind, also in Präsenz redet, sie sind immer zu zweit, dann weiß der Yoda ja offenbar mehr als der, ich glaube, der Plo Koon könnte das sein, oder ein anderer, der im Jedi-Rat gesagt hat, aber sie sind seit 1000 Jahren nicht mehr existent. Der Yoda weiß offenbar mehr, vielleicht wegen The Acolyte, who knows, also... Es gibt Schlupflöcher. Es gibt Schlupflöcher, damit man kann sagen, es macht doch Sinn, dass da die Sith vorkommen, aber die jede 100 Jahre später gleich doch nicht alle davon wissen. gehen wir zum Gefangenentransport, bevor wir uns da noch mehr verplappern. Im Gefangenentransport, wo die Osha, das habe ich auch geil gefunden, das ist auch wieder so typisch Star Wars. Gefangenentransport, aber es werden nur von Droiden. Sie werden nur von Droiden überwacht, kein Menschen an Bord. Das sehen wir auch bei The Mandalorian, glaube ich, später. Irgendwann mal gibt es auch so einen Gefangenentransport. Nur mit Droiden. Und das ist einfach immer Receipt for Disaster. es muss ja schief gehen, oder? Also.
Was es ja dann auch tut. Der eine Wertung sieht übrigens ein bisschen aus wie Iron Man. Der verliert dann auch irgendwann den Kopf, weil ein paar Gefangene, die zusammen in einer Zelle sind, das ist lustig, die Osha ist in einer Zelle, nebenan ist einer in einer Zelle mit irgendeinem Parasit auf dem Maul, um ihn ruhig zu stellen, Dibuk, haben wir das sogar aufgeschrieben, und in der anderen Zelle sind dann ganz viele, und die haben dann eben einen Ausbruch geplant, und wenn die Jedi-Killerin, so nennen sie dann die Osha, die dort ist, wollen sie zwar zuerst sogar noch mitnehmen, aber sie eben... Ja, aufs Mal stellen dann die Droiden ab, wo das Raumschiff lenken, fahren so ihre Arme ein und dann prallt es natürlich genau in den Asteroid und dann geht es rund und die Gruppe Gefangenen kann ausbrechen.
Mhm. Die bricht aus, aber nicht allzu lang. Die Jedi auf Coruscant fangen sie irgendwie gerade wieder ein.
Aber ich glaube, auch bei dem Gefangenentransport in dieser Szene, wo ja nachher die Osha noch die einzige auf dem Schiff ist und weil die anderen sind ja geflochten, dort siehst du dann auch, dass wenn wirklich noch Zweifel hast, dass die Osha vielleicht gleich die Mörderin von der Indara ist, dass es sie sicher nicht kann sein. Also das hat wirklich die letzten Zweifel ja eigentlich weggenommen, weil sie ja probiert, mit der Macht ihren kleinen Pip, den Handheld-Droid, herzuziehen und scheitern dran. Und dort merkst du eigentlich, ja okay, wenn sie wirklich die Attentäterin wäre, hätte sie das geschafft.
Stimmt, jetzt wo du das sagst. Also ich kann gar nicht, sie kann die Macht offenbar. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie die Jedi Order verlassen hat. Vielleicht hat sie aus irgendetwas hat ihre Verbindung zu der Macht vielleicht gehabt, oder? Weil ich meinte, nein, man sieht es nie irgendwo, ob es in einem Backflash oder so. Aber sie war ja in dieser Jedi-Ausbildung. Also offenbar hat sie ja mal eine Verbindung zu der Macht gehabt, oder muss sie haben. Sonst wäre sie ja gar nicht in der Ausbildung gewesen. Aber jetzt kann sie die Macht nicht mehr anwenden. Also ist irgendetwas wohl passiert während dieser Ausbildung, wo...
Und sie hat natürlich auch seit irgendwie 6 Jahren nicht mehr trainiert. Oder sie hat natürlich alles ein bisschen schleifen lassen.
Das sagt der Sol ja auch mal an anderer Stelle. Auf dem Gefängnistransporter ist ja die einen hauen ab mit der Rettungskapsel. Und sie ist ja dann doch irgendwie... Sie hat hat so viel Mitgefühl oder Altruismus und tut den anderen Dude, der Dibuk, der Parasit auf dem Maul hat, auch noch befreien. Er dankt ihr, indem er ihr die letzte Rettungskapsel wegschnappt. Säckelt so panisch an ihr vorbei, Rettungskapsel weg.
Voll. Ja, danke schön für gar nichts. Aber das sind die Viecher, huere grusig, das, was er auf dem Maul hat, wieder, wo sie es wegmacht und dann flattert es so durch den Raum weg und in den Schacht.
Der eine sagt doch noch, die machen Sachen mit dir im Hirn.
Ja! So, oh Gott, ey. Nein, ich wollte es gar nicht wissen.
Nein.
Aber die Gefangenen, die da abhauen, die sind tatsächlich nicht sehr helle, weil sie wirklich gerade direkt wieder in Gefangenschaft von den Jedi geraten. Und zuerst versuchen sie quasi alles der Osha in die Schuhe zu schieben, dass sie da angestiftet haben zum Ausbruch. Aber der Meister Sol, der macht dann seinen Jedi-Mind-Trick und findet schnell aus einem anderen Dude, wo der Osha betrogen hat, raus, dass sie eigentlich ihm hat helfen wollte und er sie hintergangen hat. Und das ist natürlich für den Sol ein weiterer Hinweis, dass der Osha nicht kann, oder ja, sie kann nicht, sie ist ja nicht freigesprochen davon, oder das beweist ja nicht ihre Unschuld, wie Venestra sagt, aber es sagt vieles über ihr Wesen hinaus. Also sie tun nicht wie ein Attentäter in der Osha. Irgendetwas ist da im Gange. Und währenddem dann der Sol Venestra überzeugt, dass er jetzt wirklich darf mit dem Suchtrupp die Osha bergen gehen oder sie suchen gehen, erfahrt man ja auch, eben, da erzählt er den anderen zwei, sie hat eine Zwillingsschwester gehabt, die aber gestorben ist. Mhm. Und zwar, er hat es gesehen, wie sie gestorben ist. Es ist ausgeschlossen, dass sie noch lebt. Aber seine Sorgenfalten bleiben. Und auch da wieder so Mystery, Mystery. Also wenn er gesehen hat, dass sie gestorben ist, aber sie lebt doch noch, er wirkt immer noch ein bisschen so schuldplagt. Was verbirgt er? Was das, könnte der Soul verbergen?
Das ist so, die Mimik von ihm hat mir irgendwie auch gesagt, er sagt nicht alles. Und ich finde es auch mega, mega komisch, dass nicht mal eine Venestra weiss, dass die Osha eine Zwillingsschwester hatte, die auf dem Planet Brendok, das Feuer, das sie ja scheinbar selber gelegt hat, wo alle umgekommen sind, außer die Osha, dass niemand von der Existenz weiß. Es wird ja irgendwann mal sogar gesagt, es steht nichts in den Akten. Es steht nichts in den Akten von der Osha, dass sie eine Zwillingsschwester gehabt hat.
Mhm. Ja, dort ist irgendetwas passiert, wo man noch nicht weiß und wo vertuscht worden ist.
Ja.
Vor allem, wo vertuscht wurde, da ist offensichtlich irgendetwas vertuscht worden, was halt wiederum mich zurückbringt zu nicht Osha, die May, wo zu den Dark gesagt hat, oh doch, jede greifen sehr wohl Unbewaffnete an.
Üble Sache, Maloney.
Dann hat aber Dings auf dem Planet, sie bruchlandet ja auf dem, oh, was ist das jetzt wieder für ein Klumpen, wo sie drauf landen?
Karlak, das ist der Schweizer Alpenplanet.
Ja, der Frost.
Kalt, windig, es ist verschneit, es ist sehr geklüftet.
Sie bruchlandet dort und hat eine Vision, oder beziehungsweise ihr begegnet May als Kind. Und wenn man ganz genau anschaut, ich bin richtig stolz darauf, ist mir das gerade aufgefallen, ist nämlich, wenn May durch den Schnee läuft, sie hinterlässt keine Fußspuren. Die Osha hingegen schon. Das heisst, es ist irgendeine Machterscheinung. Das war bei The Last Jedi auch so, wo der Luke und der Ben Solo oder Kylo Ren miteinander kämpfen auf dem Sandplanet, wo so der rote Untergrund hat. Der Luke hinterlässt keine Fußspuren, der Kylo Ren hingegen schon. Und das ist wie so ein Hinweis, okay, da ist irgendeine Machtprojektion oder sonst irgendetwas. Ich habe mich gefragt, ob das quasi ein Diet ist, also quasi eine Dualität in der Macht. Das ist ja etwas, was wir aus The Last Jedi und Rise of Skywalker kennen, wo auch der Palpatine erklärt, wenn zwei Wesen oder zwei machtsensitive Wesen so eine starke Machtverbindung haben miteinander, dass sie quasi sogar über die Galaxis hinweg miteinander können reden und kommunizieren und sich teilweise sogar gegenseitig sehen. Und die Machtverbindung macht auch, dass wenn sie zusammen sind, haben sie unglaublich, also dann verstärkt sich ihre eigene Macht, sozusagen. Dann verstärkt sich ihr eigenes Potenzial. Wenn sie getrennt sind, sind sie nicht so stark, also sie sind zusammen viel stärker als zusammen, sozusagen. Das ist so ein Gedanke.
Passt ja dann auch in dieser Vision oder in dieser Machterscheinung, dass sie nacheinander tun sie so ein Gedicht aufsagen. Und das passt ja inhaltlich gerade wie die Faust aufs Auge, also sehr gut. Ich habe mir auch das aufgeschrieben, auf Englisch damals. You are with me and I am with you. Always one, but born as two. As above sits the stars and below lies the sea. I give you you and you give me me. Das ist so. Da hatte ich dann schon so einen Moment gehabt, okay, also irgendwie, sie sind eins, aber sie sind zwei. Also, schwer nachzuvollziehen, aber irgendwie, sie sind irgendwie doch eins. Ich weiss aber noch nicht so genau, was ich mit dem soll anstellen mit dem.
Ja, ich habe mich einfach gefragt, ja, sie sind Zwillinge, also offensichtlich
sind sie
irgendwie...
Vielleicht sind sie auch Klon.
Oh.
Hat nicht ganz am Anfang, beim allerersten Kampf mit der Indara, hat doch, wo die Indara sie erkannt hat, hat sie ja gesagt, ich erkenne die. Und ich glaube, sie hat sie nicht als Osha erkannt, sondern wirklich als Mei. Und dort hat er seine Franzeln von der Stirn sind so auf der Seite gewesen und sie hat auf der Stirn so Kreis gehabt. Vielleicht ist da noch irgendein Hinweis darauf, dass sie vielleicht eine klonte Version von der Osha ist.
Holy moly, du machst da ein schönes Fass auf. Eigentlich perfekt für unsere Rubrik. Unsere wöchentliche, sehr beliebte Rubrik. Wie nennen wir sie? Jede Midichlorianer-Visionen der Woche.
Oh.
oder so ähnlich.
Midichlorians of the Week, ja.
Midichlorian Vision of the Week.
Also so. Wer hat die unglaublichste Theorie, die gerade passiert? Ich sage mal so auf Deutsch.
Und die also deine Theorie ist also
meine Theorie ist, dass May ist ein Klon von der Osha. Oder? Nein, ich glaube schon, May ist ein Klon von der Osha. Oder beide sind Klon. Vielleicht gibt es da gerne mehrere Leute. Weiß auch nicht, machen wir es fast noch grösser auf.
Mein Kopf platzt gerade.
Ja, okay. Spannend. Ich behalte mir das immer. Ich habe noch eine andere Theorie, aber ich erzähle die nachher, weil ich komme zu einem anderen Moment. Oder zu einem anderen Zeitpunkt. Der Punkt von dieser Vision ist, glaube ich, einfach, dass der Osha dann das Raumschiff verlässt. Und irgendwo der. Ah nein, sie verlässt sie ja nicht. Sie wacht dann nachher wieder auf.
Genau.
Und sagt so quasi so zu ihrem Pip-Boy: Hey, du hast keine Ahnung, was ich gerade für eine crazy Vision hatte. Vor allem May, das Kind May, sagt zu der Osha: Ich lebe noch und ich habe die Indara umgebracht. Also der Osha erfährt das so.
Und ich werde sie alle töten. Dann werden doch die Augen so schwarz. Das ist ein guter Moment gewesen, habe ich gefunden.
So, okay.
Ich werde sie alle töten.
Something fishy going on. Und die Jedi mit dem Soul zusammen, Soul, Jordi und Jackie. Jackie ist der Padawan vom Soul. Und der Jordi, der ist einfach ein Jedi-Ritter. Sein Padawan ist aber nicht mehr dabei, sie sind jetzt einfach zu dritt. Die kommen dann auch gerade an, dort auf Karlach. Es geht alles sehr schnell in der Erfolgszeit, da passt das schön. Und sie finden dann auch die Osha und hat ein bisschen von auf der Flucht Vibes dort, wie sie quasi am Abgrund, die Osha steht am Abgrund und wird von der Jedi konfrontiert, die zwei, die sie verdächtigt, und der Sol, wo ihr aber glaubt, dass sie tatsächlich unschuldig ist und dass die May doch noch lebt. Oder? Und das finde ich schon auch noch so einen Moment, okay, also wenn er aber gesehen hat, dass sie gestorben ist, aber er glaubt ihr jetzt doch noch, dass sie lebt. Ja.
Aber was mich dort auch verwundert hat, ist, dass der andere Jedi-Ritter, wie heisst er, der dabei, nicht der Sol, sondern der andere.
Der Jordi.
Der Jordi. Er hat ja auf einmal einfach das Lichtschwert
zückt. Jordi Albani. Gerade ein bisschen Fußball im Kopf, sorry.
Nein, er hat ja dort, wo der Osha hinten an sind, in der Höhle, das Lichtschwert zückt. Und ich habe eben vorher ja gemeint, wo die Indara gesagt hat, ja, wir zücken jetzt nicht gegen Unbewaffnete. Also
das
ist
zum Leuchten.
Nein, das ist nicht zum Leuchten. Du ziehst ja nicht das Leuchtschwert zum Leuchten.
In dem Moment ist es das Leuchtschwert.
Für das ist eine Taschenlampe.
Das ist einfach die Lampe. Nicht
einfach das Leuchtschwert. Aber eben, da hat mich irgendwie so ein bisschen Wunder genommen, wieso hat er Angst vor ihr? Wieso hat er das Gefühl, sie ist eine Bedrohung? Oder da gibt es ja auch noch irgendeine Vorgeschichte zwischen diesen zwei.
Stimmt. Das wird ja auch so angedeutet dort auf dem Gefangenentransport. Da ist auch etwas angedeutet worden, dass die irgendeine Vorgeschichte könnten haben.
Da hat es mal ein Knüspeln zwischen diesen zwei.
Er kommt ja auch dort aufs Schiff von der Handelsföderation, um sie in Gewahrsam zu nehmen. Aber also sie ist doch leicht begeisterter, ihn wieder zu sehen, als umgekehrt. Dort auf jeden Fall hatte ich einen rechten Fugitive-Moment, wo sie dann so am Abgrund steht und zum Sol sagt, ich bin es nicht gewesen. Es hat mich so an auf der Flucht mit dem Harrison Ford und dem Tommy Lee Jones. Es ist wirklich fast so eins zu eins die Szene. Außer dass der Tommy Lee Jones nicht die Macht eingesetzt hat, um
zum den Harrison Ford auffangen. Genau. Ja, dann haben wir noch mal eine letzte Szene in dieser Folge, und zwar die May, wo auf einem fremden Planet, wo nicht, glaub nicht eingeblendet wird, welcher der Planet das ist, der wird die May geht dort zu ihrem Meister, zum man weiß nicht, wer das ist, aber er sagt noch etwas Spannendes oder Interessantes. Er hält ja wie so einen halben Monolog, wo er sagt, du kannst jede mit Lichtschwert angreifen, du kannst sie mit Stahl angreifen, du wirst sie aber nie besiegen. Jede, die halten sich da für irgendwie die Grosse, für die Mächtige der Galaxie, aber wenn du jede willst, also wenn du die Jedi willst besiegen, dann musst du quasi ihren Traum umbringen. Und das macht eben eine Akolytin. Also das ist die Rolle der Akolytin. Sie ist nicht da, um die Jedi zu bekämpfen, sondern um ihren Traum zu töten. Mhm.
Aber da hat mich im Fall am Anfang, als ich es gesehen habe, recht verwirrt, auch ein bisschen, wo dann da eben da der Dude, keine Ahnung, man weiß ja nicht, wer er ist, der mysteriöse Mann, der ja dann eben das rote Lichtschwert gezogen hat, wo dann eben sagt, «An Acolyte kills without a weapon». Habe ich also gedacht, aber sie hat ja Trinity mit dem, sie hat sie ja abgemessert, also sie ist ja in dem Fall, ist May noch kein Akolyt, also weißt, sie ist wahrscheinlich erst in der Ausbildung, um ein Acolyte zu werden, aber sie ist es noch nicht. Und dort habe ich, da habe ich dann also gedacht, okay, dann Fall ist da wirklich noch etwas ein bisschen im Gehen und sie will sich zuerst noch beweisen.
Ja, es ist wirklich so, ja, du hast schon recht. Er sagt eigentlich, sie müsste jede Waffe los umbringen, das sagt da die. Oder ja, eine Waffenlose, also wenn sie, ich sag mal so, sorry, ich bin gerade, meine Gedanken sind gerade am Purzelbäumen schlagen, was für ein Jedi etwas vom absolut Schlimmsten ist, ist einen Unbewaffneten zu töten. Das ist ein wahnsinnig schneller Weg zu der dunklen Seite von der Macht, und das ist in Episode 3, Revenge of the Sith, beziehungsweise schon in Attack of the Clones, ist ja genau das, was mit Anakin passiert. Er greift das Tusken-Räuber-Lager an, wo seine Mutter umgebracht hat, und er sagt, ich habe alle umgebracht, auch Frauen, auch Kinder. Und später in Episode 3, wo er gegen den Count Dooku kämpft und ihn quasi zuerst die Hände abschneidet und er damit jetzt ein Gefangener wäre von der Republik, sagt ja der Palpatine zu ihm, okay, kill ihn, oder? Mhm. Und der Anakin sagt ganz, ganz bewusst, nein, ich bin ein Jedi, ich töte keine Unbewaffneten, dir ist keine Gefahr und so. Und der andere überzeugt ihn, das aber trotzdem zu machen. Und wo der Anakin dann ihn umbringt, ist das auch wieder, hörst du nochmal das Tuskenräuber-Geräusch im Hintergrund. Und es zeigt einfach immer so ein bisschen, was der Abstieg zu der dunklen Seite der Macht ist. Weißt du, was machen wir gerade eine Theorierunde? Meine Theorie ist, sie hat Indara das Lichtschwert abnehmen, damit sie unbewaffnet ist. Wenn sie einen unbewaffneten Jedi umbringt, dann ist das etwas, wo sie quasi zu der Sith näher bringt oder jedenfalls auf die dunkle Seite der Macht. Das ist ihre Prüfung, okay, oder das ist ihr Auftrag in dem Sinn, wo sie muss erledigen muss. Wenn sie einen Waffenlosen umbringt, dann macht sie den nächsten Schritt. Und darum hat sie den Indara ihr Lichtschwert nachher auch nicht mehr mitgenommen, weil sie braucht das Lichtschwert nicht. Sie muss nur einfach einen unbewaffneten Jedi umbringen. Boah, jetzt habe ich gerade ganz viel Purzelbäume, mentale Purzelbäume gemacht.
Aber es ist gut, schwätzen wir so drüber. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen ins Sinieren gekommen, weil der mutmaßliche Sith, den man am Schluss eben sieht, der sagt ja auch, wenn ein Jedi mit einer Waffe angreift, scheiterisch, Stahl oder Laser sind keine Bedrohung für sie. Mhm. Jetzt wissen wir aber vom Anfang der Folge, Stahl war durchaus eine Bedrohung für den Indira, weil sie hat den Messerangriff nicht überlebt. Darum, es muss irgendwie um viel mehr gehen. Also es geht nicht einfach um einen einzelnen Angriff, sondern es geht um etwas Grösseres.
Was Indara halt wirklich umgebracht hat, ist eigentlich klar, ja, offensichtlich das Messer gewesen, aber eigentlich nicht das Messer, sondern ihr Mitgefühl. Weil sie hat ja der Barman hat sie ja bedroht. Und dann hat sich ja Dindara für den eingesetzt. Und wegen dem hat sie nicht gesagt, dass noch ein Messer kam, das sie gekillt hat. Also ist eigentlich sie nicht vom Messer getötet worden, sondern von ihrem Mitgefühl den anderen Menschen gegenüber.
Gut, dann stellen wir jetzt die steile These auf, dass genau das am Schluss irgendwann einmal auch für die May wird das Verderben sein, weil sie hat ja den Barma hat ihn verschont, weil sie gesehen hat, dass er ein kleines Kind hat und besser
wäre, dass
keine Zeugen überleben. Aber er hat überlebt.
Es gibt noch Hoffnung für sie.
Es gibt noch Hoffnung und die Hoffnung wird sie umbringen am Schluss. Oder keine Ahnung, sie wird sich opfern oder irgend so etwas. Ja, gut, okay. Folge 1 haben wir alles. Haben die noch etwas zu sagen? Noch irgendeine steile Midichlorian Vision of the Week? Force Vision of the Week? Ich glaube, wir haben es
Ich weiß nicht, ob ich nach der Folge 2 soll sagen. Oder soll ich den Namen einfach schon mal reinwerfen? Ich weiß nicht, Luca, eben, du bist da, du weißt alles.
mal schauen.
Darth Plagueis oder Plagueis, oder wie er heisst.
Plagueis.
Der Meister von Darth Sidious, den man ja dann als Imperator später kennenlernt. Das ist ja der Meister von Darth Sidious gewesen. Und er hat in der Episode 1 bis 3, im 3, hat er, glaube ich, mal am Anakin erzählt, dass es Darth Plagueis ist so gut war im Umgang mit den Midichlorianer. Quasi das, was alles umgibt, was die Macht in sich hat oder dafür sorgt, dass eigentlich alles mit oder von Macht umgeht ist. Und dann konnte die so gut steuern, dass er verhindern konnte, dass seine Liebsten sterben. Beziehungsweise, dass er den Tod steuern. Und ja, eben 100 Jahre vorher, vor der Episode 1, spielt das. So viel ich gelesen habe, ist von einer Rasse oder von einer Spezies gewesen, die easy hat können älter werden. So ist echt der das.
Was rennst du jetzt da gehabt?
Du meinst, ob der Sith, wo man am Schluss sieht, der Darth Plagueis ist?
Ob das der kann sein?
Ich glaube, der Kopfform würde nicht passen zu der Rasse.
Das stimmt. He. Der hat so einen langen, langen Kopf, so einen langgezogenen.
Genau, einen langgezogenen. Aha. Was könnte sein? Vielleicht ist er der Meister von dem, oder? Vielleicht kommt das noch raus, dass der Plagueis zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon lebt. Ich weiß nur, ich weiß nicht genau, wie alt der Plagueis ist. Ich weiß aber nur, dass er zu Zeiten von Episode 1 und vielleicht sogar 2 noch am Leben war. Und dass er erst relativ spät gestorben ist, viel später als man denkt. Also der Palpatine ist noch recht lang in seinem Dienst gestanden, bevor er quasi wirklich da übernommen hat. Aber ich glaube, jetzt der, den man gesehen hat, ist sicher nicht der Plagueis.
Ja.
Da passt irgendwie einfach die ganze Postur nicht. Aber wer weiß, vielleicht ist der Plagueis. Vielleicht ist das der Palpatine, wo ja da. Ein junger Palpatine, der da schon am Ausbeten. Wir sind da in der Theorie ausarten. Ich glaube, wir bewahren uns noch ein paar für die nächste Folgenbesprechung auf. Folge 2. Es geht ja Schlag auf Schlag weiter. Die wird jetzt auch gerade online sein auf dem Kanal. Also ihr könnt gerade einfach die nächste Folge weiterhören oder auch eine Pause machen und bis zu der nächsten Folge und dann morgen weiterhören oder so. Wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert, eine Bewertung hinterlässt, auf dem Discord-Kanal vielleicht auch Nachricht hinterlässt, was ihr euch wünscht, was wir mehr, was wir weniger sollen machen. Und ja, bis dahin danke euch, Ramon und Patrick, fürs Mitmachen und Mitreden.
Ja, und merci. Gibt es noch irgendwie so eine Floskel, wo man sagt, irgendein so ein Abschiedsding, so möge die Macht mit dir sein?
Ja.
Sayonara, bitch.
may the force be with you.
Dürfen die sehr gerne. Ich sage einfach tschüss.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Und bis zum nächsten Mal. Spoilerfabrik.
Close your eyes.
Someone is killing Jedi.
Star Wars. The Acolyte.